Weil du meine Grenzen sprengst. Weil du meine Grenzen sprengst. Das haben wir gesungen gerade in diesem Lied. Und ich weiß nicht, wo du Grenzen hast, wo du vielleicht Gott begrenzt. Du sagst, bis hierhin und nicht weiter. Du darfst mir so nah kommen, Gott, aber näher lasse ich dich nicht dran. Oder ich möchte dir nicht näher kommen. Vielleicht gibt es Grenzen, an denen du sagst, das traue ich Gott nicht zu. Oder du hast dich selber irgendwie eingeschränkt und merkst gar nicht, dass du auf einem ganz anderen Weg bist, auf dem Gott eigentlich bist. Was sind deine Grenzen und wie erlebst du Gott? Wie nah lässt du Gott an dich heran? Wie nah möchtest du Gott kommen? Ich möchte euch heute 5 Personen vorstellen und so mal ein bisschen hingucken, was ist ihre Geschichte? Was sind das für Menschen und wie erleben sie Gott? Wie begegnen sie Gott? Und was ist so der Weg, auf dem sie sind? Und wo haben sie vielleicht auch Grenzen gesetzt? Dazu schauen wir in die Apostelgeschichte und wir fangen an im Kapitel 7. Apostelgeschichte, Kapitel 7, ein Buch aus der Bibel, in der beschrieben wird, was nach Pfingsten, nachdem Gott seinen Heiligen Geist geschickt hat, in der ersten Gemeinde, in der ersten Kirche geschehen ist. Die Gemeinde ist gewachsen. Sie trifft sich im Tempel. Sie hatte bisher eigentlich noch Ansehen gehabt, aber jetzt wird es schwierig. Einer aus dieser Gemeinde, Stephanus heißt er, hat sich klar zu Gott bekannt. Er hat Wunder vollbracht, aber einigen gefiel das nicht. Und so kommt es zu einer schrecklichen Szene. Kapitel 7, Vers 57. Stephanus sagt diesen Menschen, wie ihre Beziehung zu Gott steht und wo sie auf dem falschen Weg sind. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und damit mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Ich möchte den Blick auf diesen Saulus richten. Der Saulus wird hier in der Apostelgeschichte eingeführt. Das ist das erste Mal, dass er in der Bibel auftaucht. Und er ist so erstmal am Rand stehend, wird er dargestellt, als jemand, der die Garderobe übernimmt. Die Menschen ziehen ihre Oberkleider aus und Paulus passt darauf aus. Saulus ist der hebräische Name und Paulus der römische Name. Und dieser Saulus, ich mal den mal, dann kann man sich besser vorstellen. Ich denke, er sah ungefähr so aus. Und er war nicht besonders gut auf die Christen zu sprechen. Er ist damit einverstanden, dass ein Mensch gesteinigt wird, weil er eine andere Sicht hat von dem, was Gott tut und wie Gott ist, als Saulus. Saulus steht daneben, bewacht die Kleider und ist einverstanden, dass ein Mensch stirbt, der große Wunder getan hat, weil er eine andere Ansicht hat als dieser Saulus. Man könnte sagen, um Paulus zu beschreiben, dass er fanatisch ist. Paulus ist so von seiner Sache überzeugt, dass er gar nichts anderes denken kann. Dass er gar nicht vorstellen kann, dass Gott einen neuen Weg geht. Dass Gott mit diesem Stephanus ist. Und Saulus ist jemand, der glaubt an Gott. Der versucht aufs Kleinste das zu tun, was Gott möchte, ganz nah an ihm dran zu sein. Und er ist so überzeugt von sich, dass er gar nicht merkt, dass Gott einen ganz anderen Weg geht. Saulus hat eine Mission und davon lesen wir in den weiteren Versen. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Erst Stephanus, jetzt die ganze Gemeinde. Bisher lief alles super. Die Gemeinde wächst, sie wächst. Tausende kommen hinzu, sie treffen sich in dem Tempel öffentlich. Sie sind irgendwie ein Teil von der jüdischen Gemeinde. Man kann es ja nicht so ganz zuordnen, aber jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Schluss mit irgendwie nett behandeln und zusehen. Stephanus war der Start, jetzt bricht Verfolgung ein. Alle Christen werden gesucht und verschleppt. Das Interessante ist, ich hoffe, kannst du ihn einmal ausmachen? Irgendwo, Steffen. Einmal kurz muten, danke. Das Interessante ist, dass das mit der Gemeinde wie mit so einer Konfettikanone ist. Die sind alle zusammen. Die sind alle in Jerusalem. Es sind alles Juden. Und sie treffen sich im Tempel. Und was passiert, als die Verfolgung ausbricht? Ich kann es leider nicht vormachen wegen Naturschutz. Wir sind Gast auf der Wiese hier. Aber stellt es mal vor, macht mal die Augen zu, kann man sich vorstellen, dass ich jetzt diese Kanone auslöse und auf einmal das Konfetti sich auf der ganzen Wiese verteilt. Noch ist es hier drin, aber stellt dir vor, es würde auf der ganzen Wiese rumfliegen und man würde es noch Wochen später hier überall in jeder Ritze liegen sehen. Und genau das passiert, als die Verfolgung ausbricht. Das, was Gott geschaffen hat, geht nicht kaputt, nur weil Menschen es versuchen klein zu halten, sondern es breitet sich aus in ganz Judäa und Samarien. Was hatte Jesus gesagt? Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Bis dahin war es nur da. In Judäa, also ein größeres Gebiet. Und in Samarien noch ein größerer Kreis bis an die Enden der Welt. Und das passiert hier. Es ist nicht Gottes Plan, dass Menschen verfolgt werden um ihres Glaubens willens. Aber selbst dieser Angriff auf die Gemeinde, dieser teuflische Angriff, führt nicht dazu, dass Gemeinde ausstirbt, dass das Evangelium begraben wird. Im Gegenteil, nichts kann es aufhalten. Es verstreut sich überall in jede Ritze des Landes. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Saulus. Nachher lesen wir noch viel mehr über Saulus. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte liest und guckt, Paulus Saulus, der gleiche, was da alles los ist und wie die sich entwickelt hat. Aber das ist das, wie er hier vorgestellt wird. Ein Mann, der fanatisch ist, der nicht mehr eigentlich auf Gott hört, sondern so von seiner Sache überzeugt ist, dass er die, die Jesus nachfolgen, töten möchte. Wir haben dieses Banner, dieses Bild, ein Auftraggeber, eine Mission, ein Ziel. Gott ist unser Auftraggeber. Jesus hat uns gesandt. Wir sind mit ihm auf einer Mission. Aber bei Saulus hat seine Mission nichts mehr mit Gottes Mission zu tun. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Gott ist unterwegs. Gott ist ein Missionar. Gott bewegt sich in diese Welt. Gott liebt diese Welt. Er möchte den Menschen nachkommen. Und wir können Teil dieser Mission werden. Aber wir müssen aufpassen, dass sich das nicht verselbstständigt und wir auf einmal nicht mehr Gottes Mission im Kopf haben, sondern unsere eigene. Genau das ist bei Saulus passiert. Er ist fanatisch geworden. Er hat nicht mal einen klaren Kopf für das, was Gott eigentlich möchte. Er ist so überzeugt, meine Mission ist richtig. Ich muss diese Menschen töten, dass er gar nicht merkt, das gucken wir uns nächste Woche nochmal an, dass er gegen Gott kämpft. Dass er Jesus verfolgt. Die erste Person, nicht besonders freundlich. Sie glaubt, sie macht es richtig. Sie tut es für Gott und ist auf einem völlig falschen Weg. Kapitel 8, Vers 4. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, Konfetti, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias, der Christus, der Herr, der Retter ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Philippus, ein etwas angenehmerer Geselle. Das ist Philippus. Und Philippus ist Teil dieser Verfolgung. Ihn hat es auch erwischt. Auch er war in Jerusalem gewesen und er muss fliehen. Er kann nicht hierbleiben, sein Leben steht auf dem Spiel. Und er kommt nach Samarien. Und was macht er? Kann ich nicht schweigen. Er kann nicht schweigen von dem, was er gehört hat, von dem, was er erlebt hat. Und erzählt weiter in Samarien. Erzählt von Jesus Christus, was Jesus getan hat für jeden Einzelnen. Dass Gott Versöhnung anbietet. Dass Gott Rettung anbietet. Philippus. Wenn man etwas weiter vorne liest, hört man von 7 Diakonen. Diese 7 Diakone wurden eingesetzt, um den Aposteln bei einer Aufgabe zu helfen. Es ging darum, dass Witwen versorgt werden. Und Philippus ist einer von diesen Diakonen gewesen. Er ist nicht aus Jerusalem, er kommt aus einem anderen Land, ist ein Jude, aber nicht aus Jerusalem. Und er kommt jetzt in dieses Land Samarien. Und was ich bei ihm gut finde, ist, dass Philippus vorbehaltlos ist. Eigentlich haben die Juden ein Riesenhass auf die Samariter, auf diese Menschen in dieser Gegend Samarien. Sie haben einen Riesenhass auf sie. Die gehören nicht zu Gottes Volk. Die haben sich vermischt mit anderen Völkern. Die haben unseren Tempel entweiht, sind da reingegangen, haben da Schweineknochen reingeworfen. Die haben uns sowas von gedisst, würde ich mal sagen. Völlig fertig gemacht. Und Juden haben einen Hass auf diese Menschen. Und dieser Philippus ist auch ein Jude. Er lebte zwar nicht in Jerusalem, aber er ist auch einer von den Juden. Und er ist vorbehaltlos gegenüber den Menschen in diesem Land, obwohl sie eigentlich verhasst sind, den Juden. Da, wo du stehst, von Jesus erzählen. Vielleicht denkt man manchmal, hier, wo ich jetzt gerade bin, kann ich nichts von Jesus erzählen. Das passt nicht, das ist die falsche Gegend, das sind die falschen Menschen, die kann ich überhaupt nicht ab. Und überhaupt, ich bin hier nur, weil ich verfolgt wurde, weil ich gekündigt wurde, weil ich versetzt wurde. Gerade deshalb bin ich hier, aber jetzt will ich gerade nichts von Jesus erzählen. Philippus lässt sich dort, wo er steht, dort, wo er hinvertrieben ist, darauf ein, von Jesus zu erzählen. Egal, wo er ist, egal, was seine Geschichte ist. Egal, was sein Volk eigentlich gegen diese Samariter hat. Sie müssen das Evangelium hören. Vorbehaltlos. Da, wo du stehst. Und ich möchte das immer wieder ansprechen. Wo hast du Vorbehalte? Wo du sagst, falscher Ort, falscher Zeit, falsche Menschen, nicht meine Typen, ich kann die nicht ab. Die werden sich eh nie für Jesus entscheiden. Die kommen aus einer anderen Kultur. Die sind viel zu gebildet. Die sind viel zu ungebildet. Die sind viel zu arrogant. Die sind atheistisch. Da, wo du stehst. Da, wo Gott dich hinstellt. Da kannst du von ihm erzählen. Das ist nicht immer leicht. Das ist schwierig. Aber Gott möchte dich da gebrauchen. Wir lesen weiter. Kapitel 8, Vers 9. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein. Und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann, so sehr hatte sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. dorthin, wo Philippus gegangen ist, vertrieben wurde, gibt es auch andere. Dort gibt es diesen Simon. Und dieser Simon hat Einfluss in der Stadt. Die Menschen halten ihn für die Kraft Gottes. Und jetzt kommt Philippus dahin und erzählt etwas Neues. Und die Menschen hören das. Und sie merken, wow, was dieser Philippus erzählt, das hat eine Kraft, eine Dynamik, das hat Auswirkungen auf unser Leben, da müssen wir hinhören. Und das Schöne ist, als Philippus die Botschaft vom Reich Gottes verkündet, über Personen und Werk von Jesus Christus, da passiert auch etwas mit Simon. Menschen kommen zum Glauben, Männer und Frauen lassen sich taufen in Samarien. Auch Simon, dieser Zauberer, der mit Okkultismus zu tun hat, der das, was er tut, nicht aus der Kraft Gottes tut, sondern aufgrund von anderen Kräften und Mächten. Auch dieser Simon kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Er weicht Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunde, die er miterlebte und denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Menschen nennen Simon die große Kraft Gottes. Und dann merkt Simon, das, was die anderen haben, das ist viel mehr. Das hat viel mehr Kraft und Autorität als das, was ich hier bisher verwaltet habe. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich bekenne mich zu ihm und ich möchte von Philippus lernen. Wahnsinn, oder? Stellt euch das vor, ihr kommt in eine Stadt, da ist eine große, mächtige Person mit viel Einfluss. Und vielleicht denkt ihr, boah, solange die hier ist, kann ich niemals etwas von Jesus erzählen. Philippus erzählt von Jesus und diese große, mächtige Person, die mit Okkultismus zu tun hat, bekehrt sich. Menschen hören das Evangelium und sagen ja dazu. Menschen kommen zum Glauben und wir lesen gleich weiter in Kapitel 8, Vers 14, dass die Apostel davon hören. Die Apostel, diese 12, sind in Jerusalem geblieben. Ich frage mich, warum eigentlich? Zu wem hatte Jesus denn gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Ich bin bei euch. Seid meine Zeugen in Jerusalem, okay, haben sie gemacht. In Judäa, Samarien, nö, die Welt schon gar nicht. Wieso sind diese Apostel noch da in Jerusalem, obwohl alle anderen verstreut sind? Haben nicht gerade sie den Auftrag, das Evangelium weiterzutragen? Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Verfolgung bricht aus, die Gemeinde verstreut sich, Philippus landet in Samarien, Menschen bekehren sich und auch die Apostel in Jerusalem hören davon. Petrus und Johannes. Petrus und Johannes hören davon, was da passiert. Sie machen sich auf den Weg. Sie wollen dahin kommen. Sie möchten sehen, was da passiert ist. Menschen sind zum Glauben gekommen in Samarien? In dieser dreckigen Stadt, wo diese Menschen leben, die wir gar nicht abkönnen? Sie machen sich auf den Weg. Und ich würde mal sagen, die beiden sind lernbereit. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, warum die 12 in Jerusalem geblieben sind. Aber als sie hören, Menschen, selbst in Samarien, kommen zum Glauben, machen sie sich auf den Weg. Das wollen sie mit eigenen Augen sehen. Nicht nur Diakone und andere Menschen, sie selbst, die 12 Jünger von Jesus, wollen sehen, was da passiert. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für die Menschen und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Menschen kommen zum Glauben, aber der Heilige Geist fehlt noch. Und das ist jetzt das erste Mal, dass der Heilige Geist auch auf Nichtjuden kommt. Pfingsten, Jerusalem sind Juden vor Ort und Juden aus vielen Ländern. Aber hier ist so das erste Mal, dass der Heilige Geist auf Heiden kommt. Menschen, die nicht zu diesem großen, auserwählten Volk Gottes gehören. Und die Apostel erleben das mit eigenen Augen mit. Sie können nicht dort in Jerusalem bleiben, von Ferne gucken, was da passiert. Sie sind gefragt, sie selbst werden dorthin berufen. Sie werden mit hineingenommen in die Mission Gottes. Und das ist total gut, dass sie nicht sagen können, ja, was der Philippus da hinten macht, das mal gucken, lass die mal machen, der erzählt da auch ein bisschen was, wir sind die großen Mächtigen. Nein, sie werden hineingerufen in diese Mission, in diese Zeit in Samarien. Sie werden gebraucht und sie sollen hautnah miterleben, dass Gott seinen Heiligen Geist auch auf Nichtjuden ausgießt. Lernbereit bleiben. Anerkennen, was Gott tut, auch wenn das nicht zu dem bisherigen passte, was wir so erlebt haben. Bereit sein, Neues zu gehen, lernen, neue Schritte zu gehen, Grenzen zu überwinden. Nicht zu sagen, hier, wir in Jerusalem, wir hier in Judäa, wir hier in der FEG Oldenburg. Gott ist unterwegs und wir können Teil seiner Mission werden, wenn wir lernbereit bleiben, wenn wir bereit sind, uns immer wieder von Gott überraschen zu lassen, zu sehen, ach, das hast du vor, Gott, da gehen wir mit. Wir möchten Teil von deiner Mission bleiben und nicht irgendwann nur noch unsere eigenen Dinge vor Augen haben. Simon kam zum Glauben. Simon lässt sich taufen. Und jetzt hört mal, was mit ihm geschieht. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an. Gib mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Was ist denn da passiert? Was ist denn mit dem Simon los? Der kam doch zum Glauben, hat sich taufen lassen. Wie kommt der jetzt auf den Gedanken, dass man den Heiligen Geist für Geld bekommen kann? Zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Da ist der richtige Ort für dein Geld. Für solches Denken, das hat nichts im Reich Gottes zu suchen. Zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Gott schenkt den Heiligen Geist. Wir können ihn nicht verdienen, wir können ihn nicht kaufen. Gott gibt ihn uns. Du bekommst keinen Anteil dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Simon ist verhaftet. Er ist verhaftet in alten Denken. Und ich finde es so spannend, dass da vorher steht, er kommt zum Glauben, lässt sich taufen und trotzdem beschrieben wird, wie er noch in diesem alten Denken drin hängt. Und ich kann es nicht beurteilen, war das nicht echt, was er getan hat? War er nicht in seinem Innersten aufrichtig? Was ist mit diesem Mann los? Wie kann man so daneben liegen? Taufe schützt nicht davor, dass wir in alte Gewohnheiten zurückfallen. Taufe heißt nicht, damit ist alles vorbei und nichts kann uns mehr anhaben. Wir müssen immer weiter von innen heraus erneuert werden. In deinem Innersten bist du nicht aufrichtig vor Gott. Das ist ein hartes Urteil. Und ich möchte dir auch die Frage stellen, gibt es Momente, wo du sagst, da bin ich eigentlich nicht aufrichtig vor Gott? Das habe ich noch so mitgenommen. Das möchte ich noch nicht loslassen. Ich möchte dir Mut machen, in deinem Innersten nichts vor Gott zu verbergen, sondern es Gott hinzulegen, sagen, Gott, verändere mich. Du siehst dieser Mensch, der dir nicht gefällt. Du siehst meine Gedanken, die nicht in Ordnung sind. Ich möchte sie dir hinlegen. Ich möchte von dir verändert werden. Klare Sache machen. Nicht am Alten festhängen und das Neue wollen. Das Alte hinter sich lassen. Die Grenze zum Leben überschreiten und mit Gott unterwegs sein. Nächste Woche ist hier Taufe und ich freue mich darauf, dass Menschen sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte mit Gott klare Sache machen. Und ich lade dich ein, wenn du es noch nicht hast, machen lassen, dich taufen zu lassen. Sagen, ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte das ganz tun und nicht nur ein bisschen. Und wir sehen aber an Simon, dass auch diejenigen, die getauft sind, immer wieder auf Gott hören müssen und Gott fragen müssen, Gott, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich noch bei deiner Mission? Habe ich das noch im Blick? Oder verfolge ich nur noch fanatisch meine eigenen Ziele? Und das, was mit dir zusammen begonnen hat, ist eigentlich nur noch mein eigenes Denken, mein eigener Weg. Gott, da, wo ich Vorbehalte habe, verändere mich. Zeig mir deine Sicht der Dinge. Gib mir dein Herz für die Menschen, deine Liebe. Damit ich alle Vorbehalte dieser Philippus beiseite tun kann. Da, wo ich in alten Dingen verhaftet bin, hilft mir, sie ganz abzulegen. Nichts mitnehmen zu wollen, ein neues Leben mit dir, Jesus. Ich möchte lernbereit bleiben. Immer wieder neu mich von dir überraschen lassen, Gott. Immer wieder neu von dir gesagt bekommen, wo du mich hinhaben möchtest. Auch wenn das nicht zu meinen bisherigen Gedanken passt. Ich merke, da muss ich mich neu auf Gott einlassen. 5 Menschen habe ich dir heute vorgestellt. Vielleicht gibt es einen, wo du merkst, boah, da finde ich mich ein Stück weit wieder. Dann sag das Gott. Und bitte ihn, dass er dir hilft, da wo du Grenzen hast, wo deine Gedanken eingeengt sind, wo du etwas nicht loslassen kannst, das loszulassen. Ich möchte beten. Danke Gott, dass du Geschichte schreibst und dass du Geschichten mit Menschen schreibst, dass du ihnen nachgehst in ihrer Unperfektheit, in ihren Zweifeln, in ihren Nöten, in ihren Festhalten an alten Gewohnheiten. Gott, du siehst jeden Einzelnen hier auf der Wiese und du kennst ihn von Geburt an und davor. Du kennst mich und weißt, wo ich Vergebung und Gnade brauche. Danke Gott, dass du immer wieder neu mit uns anfängst. Und ich bitte dich für diejenigen, die auf einem Weg sind, der nicht diesem Weg entspricht, den du gehen möchtest mit ihnen, dass sie das spüren, dass du ihnen das offenbar machst, dass sie merken, das ist der Weg, den Gott mit mir gehen möchte. Ich bitte dich für diejenigen, die Vorbehalte haben und merken, ich kann diesen Menschen nicht lieben, ich kann diesem Menschen nichts von Jesus erzählen. Ich bitte dich, dass du diese Vorbehalte nimmst, dass du das Herz weit machst für deine Liebe und dass diese Liebe überfließt und auch für andere Menschen ausreicht. Ich bitte dich für die, die Sünde bekennen wollen, die merken, ich stecke da in etwas fest, was nicht zu Jesus passt. Ich bin da noch in alten Dingen verhaftet, die ich loslassen möchte. Bitte schenke Freiheit her. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer lernbereit hältst. Dass wir immer wieder offen dafür sind, dass du uns korrigierst und dass du mit uns Wege gehst, die wir vorher nicht gesehen haben. Danke, dass du immer an unserer Seite bleibst. Amen.